Louis Berg steht in der Blüte seiner körperlichen Kraft. Mit 25 hat er es in die Top 100 der deutschen Rangliste im Profitennis geschafft. Er trainiert jeden Tag, um noch besser zu werden, studiert nebenbei Sport und geht auch in seiner Freizeit immer bis ans Limit. Auch als er in einen alles verändernden Sommerurlaub nach Mexiko reist. Dort steht Louis vor einem Wasserfall und beobachtet, wie Einheimische in einen kleinen See hinabspringen. Das sieht so elegant aus. Er will ihnen nacheifern. Der erste Sprung klappt schon ganz gut, fühlt sich aber noch ziemlich unbeholfen an. Gleich nochmal und besser machen, denkt sich Louis, und da passiert es. Beim Aufprall aufs Wasser überstreckt er seinen Nacken und bricht sich den 7. Halswirbel. Dass er nicht ertrinkt, hat er nur den Einheimischen und seinem Reisebegleiter zu verdanken, die ihn sofort aus dem Wasser retten. Doch auch sie können nicht verhindern, dass Louis für den Rest seines Lebens vom Hals abwärts gelähmt bleibt. Was für ein schwerer Schlag. Vom Vollzeitsportler zum Rollstuhlfahrer. Wie du dir vorstellen kannst, hadert Louis in den ersten Monaten nach seinem Unfall mit seinem Schicksal und fragt sich immer wieder, warum er unbedingt in den See springen musste. Doch irgendwann macht es bei ihm Klick. Er erkennt, dass sich das Vergangene nicht ändern lässt. Der Blick muss in die Zukunft gehen. Heute, 30 Jahre später, weiß Louis, dass er erst den Interessenbereich vom Einflussbereich trennen musste, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Natürlich würde er immer noch liebend gern Tennis spielen, aber auf dieses Interesse hat er durch seinen Unfall nun keinerlei Einfluss mehr. Bestimmen kann er nur noch sein aktuelles Leben. Und in dem benötigt er wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung jeden Tag Hilfe. Seit seinem Unfall musste Louis erst lernen, Verantwortung ganz gezielt abzugeben. Man könnte auch sagen, er musste lernen, die Menschen um sich herum zu führen, weil er eben nicht mehr alles selbst machen konnte. Als er schließlich merkte, wie ihm diese Art der bewussten Führung die Freude am Leben zurückgab, entschloss sich Louis dazu, sein Schicksal zum Beruf zu machen. Was er in seinem privaten Leben lernte, übertrug er auf die Führung in Unternehmen. Jahrelang tauschte er sich mit Führungskräften aus und bildete sich fort, bis er sich schließlich bereit dazu sah, sein Wissen weiterzugeben. Ach ja, Louis, das ist übrigens das fiktive Alter Ego von Boris Grundl, dem Autor von Leading Simple. Ihre Geschichten, also die von Boris und die von Louis, sind fast identisch. Und aus diesen Geschichten lässt sich eine Menge lernen. Los geht's mit dem ersten Blink. Ich bin Elias von Blinkist. Viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir gleich mal mit der wichtigsten Erkenntnis an. Als Leader brauchst du Lust auf Verantwortung. Um sie zu erlangen, musst du aber zuerst 6 Stufen durchlaufen. Wie das gelingt, das lässt sich eindrucksvoll an der Geschichte von Louis Berg nachvollziehen. Die erste Stufe kennst du ganz sicher auch. Das ist jetzt nicht wahr, oder? So oder so ähnlich klingt die klassische Verleugnung. Natürlich wollte auch Grundl seine Diagnose nicht wahrhaben. Aber die Ärzte haben ihm klargemacht, dass keine Heilungschancen bestehen. Woraufhin Louis nach dem ersten Schock nach Schuldigen gesucht hat. Das ist Stufe 2. Grundl hat schnell einen Schuldigen ausgemacht. Seine Eltern. Warum? Weil sie ihn schließlich so erzogen haben, dass er sich Anerkennung vor allem durch Leistung verdienen wollte. Durch diese Prägung ging er körperlich und geistig immer an seine Grenzen, wie auch bei seinem gefährlichen Sprung in den mexikanischen See. Nach einer Weile wurde Louis aber klar, dass seine Eltern wiederum von der Gesellschaft auf Leistung getrimmt wurden. Mit anderen Worten, nicht seine Eltern waren schuld, sondern die allgemeinen Umstände. Damit war Louis auf der 3. Stufe angekommen, dem Fatalismus. Er dachte sich, dass es einfach so hätte kommen müssen. Oder doch nicht? Auf Stufe 4 nämlich wanderte der Blick plötzlich aufs eigene Ich. Louis dachte, bei allen elterlichen und gesellschaftlichen Prägungen treffe ich doch immer noch meine eigenen Entscheidungen. Wie konnte ich denn nur so blöd sein und in diesen verdammten See springen? Und dann kam das Selbstmitleid. Das ist ziemlich tückisch. Du kannst dir das Selbstmitleid wie einen ausgelaufenen Flüssigkleber vorstellen, der es einem schwer macht, sich wieder von dieser vierten Stufe zu lösen. Aber Grundl hat es geschafft, die nötige Willenskraft aufzubringen. Auf der vorletzten Stufe verwandelte sich das Selbstmitleid in das Gefühl von Verpflichtung. Okay, dachte sich Grundl, ich kann an meiner Situation nichts ändern. Aber was soll ich machen? Ich muss nun damit umgehen. Dieses Pflichtgefühl kennst du vielleicht von deinem Job, wenn mal irgendetwas nicht so läuft wie geplant. Aber hilft ja nichts. Und ein echter Leader geht dann noch einen Schritt weiter. Er verwandelt das Pflichtgefühl in Lust. Willkommen in Stufe 6. Auch Luis wollte nicht einfach nur im Alltag klarkommen. Nein, er wollte einen Gewinn aus seinem Schicksalsschlag ziehen. Und deshalb nahm er sich vor, seine Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben. Falls du jetzt denkst, dass so ein Schicksalsschlag ja doch irgendwie eine ganz andere Nummer ist als der Alltag einer Führungskraft, dann hast du natürlich recht. Das Überwinden der jeweiligen Stufen kann bei einem Trauma wie dem von Luis natürlich viel länger dauern. Aber die Stufen zur Lust auf Verantwortung sind am Ende dieselben. Und das kannst du mit einer kleinen Übung überprüfen. Stell dir vor, du hältst in 2 Minuten eine wichtige Rede vor deiner Belegschaft. Schnell nimmst du noch den letzten Schluck Kaffee aus deinem Becher und schwupps, da ist es passiert. Ein oller, brauner Fleck, mitten auf deinem blütenweißen Hemd. Wie willst du denn so deine Mitarbeitenden von den neuen Unternehmenszielen überzeugen? Und jetzt spiel die 6 Stufen einmal für dich durch. Verdrängung, einer anderen Person Schuld geben, den Umständen Schuld geben, Selbstmitleid, das Pflichtgefühl und zuletzt die Lust auf Verantwortung. Eins ist sicher, wenn du es bis in die Stufe 6 schaffst, wirst du dich ganz bestimmt nicht von einem kleinen Kaffeefleck aufhalten lassen. Als Leader stellst du dich in den Dienst anderer, in den deiner Mitarbeitenden und natürlich vor allem in den deines Unternehmens. Die erste Aufgabe eines Leaders besteht also darin, den Unternehmenszweck zu erfüllen. Und was ist dieser Zweck? Kohle machen, würde da jetzt vielleicht der eine oder die andere rufen. Aber auch wenn es natürlich um Profit geht, ist das für einen Leader zu plump. Denn seine Aufgabe besteht darin, die Mitarbeitenden so zu führen, dass sie am Ende gute und profitable Arbeit leisten. Und das passiert ganz bestimmt nicht, wenn man ihnen nur sagt, dass sie ausschließlich für den Gewinn des Unternehmens arbeiten. Guten Leadern gelingt es, Profitabilität und Sinnhaftigkeit zusammenzudenken. Und das ist auch richtig so. Denn nur wenn Mitarbeitende das Gefühl haben, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen, bleiben sie motiviert. Am besten vermittelt sich die Sinnhaftigkeit einer Firma durch eine Vision. Bei einem seiner Aufträge in einem Stahlunternehmen hat Luis ein schönes Beispiel für eine sinnstiftende Vision miterlebt. In einer Runde mit den Abteilungsleitenden fragte er ganz einfach, was die Firma dazu beitrage, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nach einer etwas längeren Pause meldete sich eine Mitarbeiterin und antwortete: Ohne unsere Erzeugnisse steht die Welt still. Häuser könnten nicht gebaut werden, Autos auch nicht, Flugzeuge. Eigentlich gibt es kaum eine Maschine ohne Eisen. Eine gute Antwort. Und so eine Vision lässt sich für jedes Unternehmen finden. Nämlich indem man sich fragt, inwiefern sich die eigenen Produkte auf das Leben der Kundinnen und Kunden auswirken. Als Leader trägst du die Vision nach innen in die Firma. Wobei du jetzt nicht an jedem Schreibtisch Halt machen und die Vision wie in der Schule vortragen sollst. Denke an das Beispiel von Luis Berg. Er hat einfach nachgefragt. Das ist übrigens überhaupt ein gutes Mittel für gutes Leadership. Früher hatten die Bosse alle Antworten. Heute stellen sie die richtigen Fragen, weil sie damit Reflexionsprozesse auslösen und selbst gewonnene Erkenntnisse für Mitarbeitende motivierender wirken als schroffe Ansagen von oben. Mit der Frage nach der Vision ist es aber noch nicht getan. Gute Leader gehen auch persönlich auf ihre Mitarbeitenden und ihre jeweiligen Aufgabenbereiche ein. Und deshalb regen sie jeden Einzelnen dazu an, sich die Frage zu stellen: Wie verwirkliche ich die Vision meiner Firma? Auf diese Weise macht der Leader den abstrakten Unternehmenszweck, Profit mit Sinnhaftigkeit zu vereinen, für alle Mitarbeitenden individuell fühlbar. Vorhang auf, hier kommt der Leader. Sobald er das Büro betritt, strahlen ihn alle Anwesenden an. Ja, einige stehen sogar auf und applaudieren, weil er zu seinem Büro schreitet wie ein König zu seinem Thron. Das Kinn hat er dabei emporgereckt, als kehre er von einer großen Schlacht zurück, die er glorreich gewonnen hat. Lang lebe der Leader. Okay, mal zurück in die Realität. Leader, die sich so aufführen, bekommen wahrscheinlich eher wenig Applaus. Oder höchstens Vorgetäuschten, der sich in Lästerei verwandelt, sobald die Chefin im Büro verschwunden ist. Aber so überspitzt die Szene hier sein mag, sie verdeutlicht auch ein großes Missverständnis. Viele Leader denken zu sehr an sich. Ihnen geht es um das eigene Ansehen, anstatt darum, für die Mitarbeitenden da zu sein. Das kann entweder dazu führen, dass ein Leader als eitel abgestempelt wird, oder die Mitarbeitenden entwickeln eine gefährliche Abhängigkeit von ihm. Etwa wenn ein Leader so präsent und nahbar ist wie der beste Freund. Das erkannte Louis, als er einmal von einem ehemaligen Unternehmer um Hilfe gebeten wurde. Dieser war erst einige Monate zuvor in Rente gegangen und dachte, alles für die Zeit danach geregelt zu haben. Doch nach und nach verschlechterte sich die Stimmung im Unternehmen und auch die Umsätze sanken. Warum? Die Mitarbeitenden waren verunsichert, weil der Unternehmensgründer nicht mehr an Bord war. Und die Verunsicherung wirkte wie ein schleichendes Gift. Unbewusst dachten alle, dass es ja nun schlechter laufen müsse als vorher. Und natürlich hatte dieses negative Mindset zur Folge, dass sich die allgemeine Performance auch tatsächlich verschlechterte, obwohl die Mitarbeitenden natürlich genauso kompetent waren wie vorher. Louis musste die Führungskompetenzen der Abteilungsleiterinnen und Leiter gezielt stärken, damit sie sich im Geiste endlich von der Überfigur ihres Ex-Chefs lösen konnten. Du siehst also, als Leader darfst du nicht zu nahbar wirken. Genauso fatal aber ist zu große Distanz. Das führt dazu, dass niemand dir folgen mag. Das Schlüsselwort lautet daher distanzierte Nähe. Wie sie funktioniert, lässt sich gut an der Praxis des Lobens und des Kritisierens zeigen. Als Leader solltest du dich nicht nur fragen, ob du mehr loben müsstest, sondern auch, welche Wirkung du eigentlich erzielen willst. Wer ständig alle für die selbstverständlichsten Tätigkeiten lobt, baut zu viel Nähe auf. Besser ist es, ganz gezielt zu loben, und zwar vor allem dann, wenn Mitarbeitende sich weiterentwickeln. Sitzt zum Beispiel ein Angestellter in deinem Büro und erklärt dir mit leuchtenden Augen, was er sich alles für die nächsten Monate vorgenommen hat, dann ist das schön und gut, allerdings noch kein Anlass für Lob. Bekräftige ihn in seinem Vorhaben, etwa indem du sagst, dass sie vielversprechend klingen, und biete deine Unterstützung an. Aber echtes Lob verschenkst du nicht für Absichtserklärungen, sondern für Ergebnisse. Wurden die Vorhaben eingelöst? Wunderbar. Wurde nicht alles geschafft, aber der Mitarbeitende war engagiert und hat dabei einen Lernprozess durchlaufen? Auch gut. In beiden Fällen darfst und solltest du loben. Und zwar möglichst präzise. Sag zuerst, was genau dir gefallen hat, und begründe anschließend, warum das so ist. Dann erklärst du, wann und wo du das positive Verhalten oder Ergebnis bemerkt hast. Und schließlich forderst du dazu auf, genau so weiterzumachen. Und wenn dir was ganz und gar nicht gefallen hat? Dann ist ein Kritikgespräch angesagt. Ganz wichtig, setze solche Gespräche genau wie das Lob sparsam ein, aber gezielt. Und es versteht sich von selbst, dass Kritik keine Machtdemonstration von dir ist, sondern eine Hilfestellung für deine Mitarbeitenden, damit sie ihr Verhalten ändern. Wie du vielleicht selber weißt, kann es sehr schmerzhaft sein, kritisiert zu werden. Als Leader trennst du in Kritikgesprächen deshalb strikt zwischen einem bestimmten Verhalten und dem Menschen an sich. Sagen wir, jemand fällt durch fehlendes Engagement auf. Der richtige Ansatz für deine Kritik lautet: Ich habe bemerkt, dass Sie in den letzten Projekten nicht so engagiert waren wie gewohnt. Vermeiden solltest du hingegen alles, was so klingt, als würdest du die Person für grundsätzlich faul oder tatenlos halten. Gemeinsam sprecht ihr dann darüber, wie sich das negative Verhalten ändern lässt. Hier ist es wichtig, nicht einfach einen Befehl zu erteilen. Erinnere dich daran, Leader sind Meister des Fragens. Was werden Sie in Zukunft ändern? Oder was können Sie tun, damit es in Zukunft besser läuft? Das sind Fragen, mit denen du Verhaltensveränderungen anstößt. Dieser in die Zukunft gerichtete Blick hat gleichzeitig einen schönen Nebeneffekt, nämlich, dass deine Kritik mit der Aussicht auf Besserung endet. Das ist wichtig. Bring Kritikgespräche am Ende immer auf eine positive Ebene. Zum Abschluss schauen wir uns die zentrale Kernkompetenz an, die einen guten Leader ausmacht. Die Kunst des Delegierens. Das klingt vielleicht erstmal easy. Immerhin geht es ja darum, Aufgaben nicht selbst zu machen, sondern andere für sich arbeiten zu lassen. Aber vielen Führungskräften fällt es ziemlich schwer, die richtige Mischung zu finden zwischen selbst anpacken und Verantwortung abgeben. Das Delegieren erfüllt zwei Funktionen. Erstens werden delegierte Aufgaben so erledigt, dass du als Leader mit dem Ergebnis zufrieden bist. Und zweitens wachsen deine Mitarbeitenden an den Aufgaben, die du ihnen zugeteilt hast. Daraus folgt, dass du hochqualifizierte Mitarbeitende nicht unterfordern solltest. Plakatives Beispiel: Die langjährige Angestellte, die schon für zahlreiche Großkunden Werbekampagnen mitgestaltet hat, beauftragst du lieber nicht damit, die Unterlagen fürs nächste Meeting zu kopieren. Zwar kommst du am Ende vielleicht zu deinem gewünschten Ergebnis, wow, astreine Kopien, Respekt! Die Angestellte wird sich so aber wohl eher nicht weiterentwickeln. Das würde sie nur frustrieren. Und umgekehrt ist es keine so gute Idee, die anspruchsvollsten Aufgaben dem Praktikanten zuzuteilen, der daran vielleicht wächst, aber wohl eher nicht die gewünschten Ergebnisse liefert. Um das zur Qualifikation deiner Mitarbeitenden passende Maß zu finden, kannst du dich gut an den folgenden vier Stufen orientieren. Auf der ersten Stufe braucht dein Angestellter noch sehr viel Führung. Seine Kompetenz ist gering, weshalb du ihm gegenüber mit hohem Engagement auftreten solltest. Dirigieren statt delegieren ist hier angesagt. Das heißt, du sagst klar, was genau bis wann zu tun ist. Auf Stufe 2 ist die Kompetenz der Angestellten schon höher und du kannst dein Engagement etwas zurückfahren. Trainiere vor allem das Setzen von Zielen mit deinen Mitarbeitenden. Die Ziele könnt ihr in einem gemeinsamen Gespräch erarbeiten. Und dann vereinbart ihr messbare Ergebnisse, die du zu einem bestimmten Zeitpunkt kontrollierst. Wie die Ergebnisse erreicht werden, ist weitgehend Sache der Angestellten. Deshalb erteilst du auf Stufe 2 auch die ein oder andere Vollmacht. Auf Stufe 3 werden diese Vollmachten sehr viel umfangreicher. Die oder der Angestellte besitzt hier eine sehr hohe Kompetenz und es reicht, wenn du dich gelegentlich nach dem Fortschritt der Aufgaben und Projekte erkundigst. Feste Kontrolltermine sind nicht mehr nötig. Und schließlich kommt Stufe 4, das vollständige Abgeben der Verantwortung. Einer Mitarbeiterin auf dieser Stufe musst du gar nicht mehr über die Schulter schauen, weil du ihr zu 100% vertraust. Das ist toll für sie, da sie daran wachsen kann, und super für dich. Du hast dadurch nämlich Zeit, dich dort zu engagieren, wo du wirklich gebraucht wirst. So, nun hast du eine Reihe einfacher Tipps kennengelernt, mit deren Hilfe du deine Führungsfähigkeiten verbessern kannst. Und das gilt übrigens nicht nur für die Führung von Unternehmen. Leadership Skills lassen sich auch im Privaten anwenden. Gehen wir sie dafür doch noch einmal kurz durch. Lust auf Verantwortung und Sinnhaftigkeit zu entwickeln, kann dir wirklich in jeder Lebenslage helfen. Ein Gespür für Nähe und Distanz ist nicht nur bei Mitarbeitenden wichtig, sondern auch bei Menschen aus anderen Umfeldern, Nachbarn, Bekannte, Verwandte oder der eigene Partner. Überall muss das richtige Maß gefunden werden, damit einerseits keine eisigen Verhältnisse herrschen und andererseits keine toxischen Abhängigkeiten entstehen. Sparsam und gezielt zu loben und zu kritisieren. Das kann bei der Erziehung deiner Kinder hilfreich sein, aber auch bei Freundschaften und in Beziehungen. Dasselbe gilt beim Thema Verantwortung bewusst abgeben. Deine Partnerin hat es bestimmt nicht gern, wenn du sie bei der nächsten Urlaubsplanung kein Wörtchen mitreden lässt. Und andererseits will sie sicher auch nicht alles komplett alleine machen. Dass sich die Tipps von Grundl auch aufs Private übertragen lassen, ist ihm sehr wichtig. Bewusste Unternehmensführung macht jede Firma besser, genauso wie bewusste Lebensführung glücklicher macht. Und wer sollte das besser wissen als er?